Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Von der Literaturwüste zu einem blühenden Garten der literarischen Vielfalt. Diesen steinigen Weg skizziert Markus Schwering in seiner Kölner Literaturgeschichte. Lange habe die Stadt sich für Literarisches wenig interessiert. Erst die letzten Jahrzehnte haben Köln am Rhein in dieser Hinsicht satisfaktionsfähig gemacht. Ich habe Markus Schwering gefragt, wie er denn Kölner Literatur überhaupt definiert. Bücher von Kölnern oder auch Bücher, die in Köln entstanden sind?
Naja, das Kriterium war ein wie auch immer geachteter Zusammenhang mit Köln halt. Autoren, die in Köln geboren sind, hier lange gelebt haben, eigentlich durchweg auch nahezu mit Köln identifiziert werden. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich Heinrich Böll. Der gehört dann zweifelsohne zu einer Kölner Literaturgeschichte. Es gibt andere Autoren, die, obwohl sie nicht in Köln gelebt haben, hier mal nur kurz auf der Durchreise waren, trotzdem Köln zum literarischen Thema gemacht haben. Es sind viele Lyriker, übrigens auch aus England und Frankreich dabei, die Köln-Gedichte geschrieben haben.
Zum Beispiel?
Ja, Coleridge oder aus Frankreich Dumas. Die berühmte Rheinreise. Aber es gibt natürlich auch viele deutsche Lyriker, die an sich mit Köln nichts zu tun hatten, aber halt auf der Durchreise Köln-Gedichte geschrieben haben. Eines der berühmtesten ist sicherlich das Gedicht Köln am Hof von Paul Celan.
Sie haben ja schon ein auch ja historisches Beispiel gebracht mit Alexandre Dumas. Sie greifen in Ihrer Darstellung ja weit zurück, bis ins Mittelalter sogar. Ab welchem Zeitpunkt kann man denn von einer spezifisch Kölner Literaturgeschichte sprechen?
Ja, ist schwierig. Die Anfänge liegen im Dunkeln. Die liegen übrigens nicht im Mittelalter, sondern schon in der Antike. Ein erstes großes literarisches Denkmal ist dann zweifelsohne das Annolit. Also ist auch ein Zeugnis deutschsprachiger Literatur, eben nicht mehr lateinischer ist das Annolit. Das widmet sich ja in einer verherrlichenden Weise der Vita des Kölner Erzbischofs Anno.
Köln ist keine, war nie eine Stadt der Literatur, so zitieren Sie den Lyriker und Hörspielautor, auch und gerade für den Deutschlandfunk Jürgen Becker. Aus der Kölner Bucht Gedichte hat er etwa geschrieben. Und ja, dieses Diktum galt lange Zeit, aber ist das denn heute noch so? Es hat sich ja, wie Sie das auch beschreiben, unter anderem mit der Lit Cologne, und dem Literaturhaus hat sich ja seit den 80er Jahren doch einiges geändert.
Ja, also damit formulieren Sie auch das erkenntnisleitende Interesse meiner Arbeit, die man so zusammenfassen kann. Wie kam es? Welche Hebel mussten umgelegt? Wo musste was getriggert werden, damit aus einer unbestreitbaren Literaturwüste, die Köln über Jahrhunderte hinweg war, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann doch ein blühender Garten werden konnte?
Von der Literaturwüste zur Literaturmetropole, so heißt ein Kapitel.
Ja, genau.
Und was musste denn passieren? Also ich meine, wir kennen heute, es gibt etliche Verlage, Kiepenheuer und Witsch, Bastei Lübbe, vergleichsweise Dumont, große Publikumsverlage, wenn vielleicht auch nicht vergleichbar mit anderen Städten, von der Menge, von der Quantität her. Aber was musste denn passieren? Was ist denn passiert in Köln, dass Sie heute sagen, das ist eine Literaturmetropole?
Ja, man kann es am besten negativ formulieren. Was hat über lange Zeit hinweg verhindert, dass Köln zu einer Literaturstadt wurde? Es ist ja bekannt, dass Köln die einzige große Reichsstadt war, die nicht zur Reformation überging. Dadurch entstand durch die fortwirkende, starke, institutionelle wie mit sozialmoralischer Macht der katholischen Kirche hier so eine anti-intellektualistische Wagenburg-Mentalität in dieser Stadt, die leider Gottes die Lebenswelt, gerade was Literatur anbelangt, über Jahrhunderte hinweg geprägt hat.
Das ist ja etwas, was man zum Beispiel bei Heinrich Böll auch in seinen Texten noch stark spürt. Ja. Also dieser rheinische Katholizismus, der doch auch für eine gewisse Unbeweglichkeit stand.
Der war auch nicht so gemütlich, wie er dann vielleicht so in der Selbstimago der Stadt rüberkommt, sondern der war relativ militant. Das hat übrigens nichts mit Kunstfeindschaft zu tun, denn Köln war, sagen wir mal, im Bereich der Musik und im Bereich der bildenden Kunst ja immer
genau das
schon
Gegenteil
eine Adresse.
Ja.
Ja, aber eben Literatur. Nicht?
Da, aber was ist denn genau passiert? Sie beschreiben ja so eine Zäsur ungefähr in den 80er Jahren, dass diese Literaturwüste plötzlich zu erblühen begann.
Ja, also da muss ich dann doch noch ein ganz klein bisschen zurückgehen, nämlich auf die Zeit nach dem Krieg. Es war die Landschaft der sich hier etablierenden Rundfunkhäuser. BDR, Deutschlandfunk, Deutsche Welle dann, die unglaublich viele moderne Autoren angezogen hat. Das kann man an einer Biografie, zum Beispiel an Jürgen Becker, der ja hier im Haus, wie Sie es ja bemerkt haben, Redakteur war, aber auch zum Beispiel an der Biografie eines Mannes wie Paul Schalück sehen. Und viele der Autoren, die dann in der zweiten Jahrhunderthälfte in Köln groß wurden, haben ja mit Hörspielen angefangen. Und dann zog dann halt eines das andere. Sie haben ja eben die Lit Cologne erwähnt. Sicherlich genauso wichtig ist die Gründung des
Literaturfestivals in Deutschland.
Genau. Genauso wichtig ist natürlich die Gründung des Literaturhauses. Es war dann ein sich verdichtendes Netz, in dem dann auch immer mehr Autoren hängen blieben. Der Kölnpreis, dann später die Stipendien, Dieter Wellershoff-Stipendien und so weiter.
Was würden Sie denn sagen, gibt es denn etwas Spezielles, was Kölner Literatur heute ausmacht? Einen Ton, eine besondere Geisteshaltung, eine Idee?
Also ich denke, ich habe es in meinem Buch so formuliert, ihre Einheit findet die gegenwärtige Kölner Literatur und Kölner Literaturszene in ihrer Diversität. Es ist tatsächlich ja sehr schwierig, jetzt genau zu beschreiben, was in Köln nun so unbedingt anders sein soll als in Frankfurt oder Hamburg oder München. Ich möchte es eigentlich dabei belassen, dass die Kölner Literaturszene ihre Einheit in der Diversität findet und es also hier sozusagen eigentlich nichts gibt, was es nicht gibt. Das ist sehr bemerkenswert, weil Köln ja über lange Jahrzehnte und Jahrhunderte an entscheidenden literarhistorischen Entwicklungen in der deutschen Literatur überhaupt nicht teilgenommen hat. Romantik, Expressionismus, Naturalismus und so weiter ist ja nichts. Ne? Und heute werden in Köln, wenn man sich umsieht, also auch moderne, avantgardistische Schreibweisen ganz selbstverständlich gepflegt. Da hat Köln auf jeden Fall zur Spitze hin aufgeschlossen.
Markus Schwerings Kölner Literaturgeschichte ist bei Böhlau erschienen. Das gewichtige Werk hat 496 Seiten und kostet 49 Euro.